Timo Hartmann, was geht ab? Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Paartherapie-Gruppensitzung heute. Timo, wie geht's dir?
Ja, schönen guten Abend. Danke erstmal für die Einladung. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Und euch so?
Ja, schön, dass du hier bist, Timo. Vielen Dank. Mir geht's soweit auch ganz gut. Und ich freue mich sehr auf die nächste Stunde. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und freue mich natürlich auch, dass du da bist, Bene. Dich darf man hier natürlich nicht vergessen. Und ich muss mir jetzt auch fragen, Bene, wie geht's denn dir so? Was geht ab in Berlin?
Ja, muss man nicht, nur wenn es einen wirklich interessiert, Domi. Ja, mir geht's
doch,
gut.
Ich weiß mich doch.
Ich habe tatsächlich jetzt fast 2 Wochen gebraucht, um meine angeschlagene Stimme so ein bisschen wiederzukriegen. Und dann war ich gestern im Stadion, hat überhaupt nichts gebracht. Jetzt bin ich hier wieder mit rauer Stimme, es tut mir schon wieder leid. Aber sonst geht's mir sehr gut. Ich freue mich krass, dass wir dich heute zu Gast haben, Timo. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Und ja, dann würde ich sagen, Folge 83, Gruppensitzung Nummer, ich weiß es gar nicht so ganz genau, deswegen sage ich es nicht, mit Timo.
Plus minus 11.
Startet ungefähr, ja, weil, ja, also über 10 haben wir, glaube ich, schon. Deswegen jetzt los, Timo, für die, die jetzt nicht genau wissen, mit wem sie es zu tun haben, sag uns doch bitte kurz, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und was muss man über dich wissen im besten Fall?
Ja, okay, also ich bin Timo Hartmann, 20 Jahre alt, wohne momentan oder mittlerweile in Kelnhusen an der Ostsee, arbeite hier bei der Kurverwaltung, also im Tourismusinformationsbereich und ja, Disc Golf, mehrfacher deutscher Meister und komme jetzt gerade frisch aus Belgien wieder und ja, genau, das ist mal so die Kurzfassung.
Und alles in allem würdest du sagen, Disc Golfen liegt dir ganz gut, kannst du schon gut, ne?
Ist dein Ding.
Ja, es macht Spaß, gell? Also es ist, ich glaube, ich kann so eine Scheibe mal gerade so irgendwie geradeaus oder mal nach links oder mal nach rechts werfen, das kriege ich so gerade noch hin. Und bei dem Rest brauche ich ein bisschen Training, glaube ich.
Auf jeden Fall nett beschrieben, aber du hast es ja selbst gesagt, mehrmals deutscher Meister, deshalb dürfen wir oder Ben und ich, glaube ich, hier schon auch nochmal anbringen, dass du ja zurzeit sicherlich der beste deutsche Spieler bist, der zumindest in Deutschland wohnt. Ob, ne, gibt es ja auch nochmal jemanden anderen, der auch ganz, ganz gut die Scheibe gerade auswerfen kann. Aber ansonsten bist du schon auch ja ein Stück weit das Maß aller Dinge, was deutsches Disc Golf zurzeit zu bieten hat. Und ich weiß gar nicht, Ben, hast du dir irgendeinen Einstieg in die Folge überlegt? Ansonsten liegt natürlich die Überleitung jetzt gerade auch nahe. Was hast denn du jetzt in Belgien gemacht, weil du gerade gesagt hast, du kommst gerade erst aus Belgien zurück? Warst du dir Antwerpen angucken, schön im Fußballstadion oder gab es was anderes zu tun?
Nee, also ich bin tatsächlich mit Max Schulze dahin gefahren am Donnerstag. Relativ früh, weil von Kelnhusen nach Belgien ist es dann doch schon eine vernünftige Strecke, also ich glaube, wir sind knapp 8,5 Stunden gefahren.
Jo.
Und sind dann da angekommen, haben erstmal eine Practice Round gespielt zu zweit. Ja, Wetter war am ersten Tag relativ gut, aber da haben wir schon so gemerkt, dass der Boden brutal matschig war und alles schlammig war und es relativ schwierig war, wenn man den bei so einer Par-4-Bahn oder so weiter den zweiten oder dritten Wurf, wenn er ein bisschen länger ist, vernünftig zu machen. Ja, und dann habe ich vorher eine E-Mail gekriegt, ob ich denn nicht Bock habe, Feature Card zu spielen, was dann bei MDG gefilmt wurde, habe ich natürlich dankend ja gesagt. Das war dann natürlich auch nochmal so ein kleiner Druckfaktor, kann ich mal so sagen. Ja, also du hattest mich gefragt, wie war Belgien? Ich bin noch ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, angenockt. Es lief tatsächlich nicht so gut wie die letzten Turniere für mich. Ich kann tatsächlich auch noch nicht so richtig sagen, woran es lag, ob es einfach nicht mein Kurs war, ob es einfach ein schlechtes Wochenende war oder sonst was. Das kann ich tatsächlich jetzt gerade noch nicht sagen. Aber ich bin, glaube ich, jetzt schlussendlich 15. geworden. Mit 2x-5 und 1x-1, was absolut nicht mein Ziel war. Aber war trotzdem eine coole Erfahrung, einfach mal den Kurs da zu spielen, hab mit coolen Leuten gespielt und von daher im Großen und Ganzen war es eigentlich ganz cool, aber halt nicht so geändert, wie ich wollte.
Okay. Und dazu muss man auf jeden Fall sagen, es war das erste Disc Golf Pro Tour Event in Europa. Also nicht nur das erste diese Saison, sondern generell. Entsprechend A-Tier, auch entsprechend gut besetzt. Ich würde mal sagen, fast alles, was Rang und Namen hat in Europa und nicht standardmäßig in den USA spielt, war eigentlich so vor Ort. Das heißt, das Feld war schon ziemlich gut. Ich weiß nicht, vielleicht hat die eine oder andere Person gefehlt, aber alles in allem war schon sehr, sehr gut besetztes Feld. Deshalb klingt so ein 15. Platz, glaube ich, wenn man dich so in Deutschland verfolgt, natürlich jetzt erstmal hart, aber auf den zweiten Blick, wenn man mal sieht, was da ne, für Jungs und Mädels da über den Kurs gelaufen sind, da war schon ganz gut was los. Wie war denn so dein Eindruck von dem, vom Feld, von den Leuten, die vor Ort waren?
Ja, also tatsächlich fand ich es letztendlich, also wenn man jetzt das Endergebnis sieht, hätte ich niemals gedacht, dass die Leute letztendlich dann auf dem Treppchen stehen. Ich habe irgendwie eher damit gerechnet, dass so ein Lauri Lehtinen oben mitspielt, der irgendwie auch gar nicht ins Turnier kam. Klar, okay, ja. Silva war da, das ist irgendwie immer so eine Wundertüte. Der hat in der ersten Runde ja direkt so eine minus 12 rausgehauen. Da haben wir uns auch alle so gedacht, Alter, was ist denn jetzt los? Aber allgemein, ich hatte irgendwie grundsätzlich das Gefühl, dass alle sehr, sehr Probleme mit den Bedingungen hatten. Manche mehr, manche weniger. Aber ja, ich habe ja jetzt schon ein paar europäische Turniere gespielt und weiß ja, wie die Jungs, vor allem die Finnen, so ticken und was die halt einfach für ein Golf spielen. Das ist halt einfach schon manchmal echt von einem anderen Stern, muss man einfach mal sagen. Aber da muss man halt einfach jetzt, wenn wir gerade darüber reden, Shoutout an Kevin Consor. Also das war absolute brutale Scheiße. Erste Runde minus 3. War auch vollkommen, ich habe mit ihm kurz gequatscht, er hat gesagt, ja, ich hoffe irgendwie, dass ich das Turnier zu Ende spielen kann, der hat ja auch immer so Probleme mit dem Rücken und so weiter. Und dann kann ich mich an, ich weiß genau, welche Bahn es war, das war Bahn 9 oder nach Bahn 9, da hatten wir so eine kleine, ja, mussten wir so ein bisschen warten und ich gucke so und sehe Kevin einfach nur so nach oben schießen und ich habe gedacht, Alter, das ist doch, PDGA macht irgendwie was falsch oder ist was, ist irgendwie, ne? Und dann ging das aber immer weiter und immer weiter und plötzlich stand er minus 10. Und ja, ich habe mit ihm danach gesprochen und er konnte es irgendwie selbst nicht so richtig glauben und ich gönn's ihm einfach. Das ist eine coole Sache. Der hatte, glaube ich, in den letzten Jahren immer so ein bisschen Schwierigkeiten, im Turnier so richtig ja, sein Können und so weiter zu zeigen. Und das ist einfach geil, dass er da dann jetzt auch für Deutschland so ein kleines Zeichen gesetzt hat. Okay, wir Deutschen können auch ein bisschen spielen, vergesst uns nicht. Und das hat mich einfach für ihn sehr gefreut, dass er da oben mitspielt.
Ja, absolut. Wir haben es auch verfolgt, natürlich. Ja. Deswegen, ja, auf jeden Fall, der Shoutout geht völlig zu Recht an Kevin. Und ich habe es auch deswegen verfolgt, weil ich hier wusste, dass wir heute sprechen und natürlich auch ein bisschen vorbereitet sein wollte. Und ja, also so gerade, wie du es gesagt hast, nach auch der ersten Runde, die du gespielt hast, sah es ja auch noch ein bisschen anders aus. Und das ist ja eigentlich einen ganz guten Start ins Turnier. Und dann hat sich das so nach hinten raus, hat sich da oben nochmal alles durchgewürfelt. Also war schon einfach gut zu sehen, dass ihr eigentlich beide sozusagen am Anfang und am Ende zu sehen wart. Und es hat irgendwie mal wieder was mit mir gemacht. So, ich habe das verfolgt und fand es so richtig geil. Und dass da irgendwie Jungs und Mädels sind, die man irgendwie kennt, ist ja normal, aber es ist dann doch nochmal so ein bisschen was anderes. So, ja, geil, die Deutschen sind auch irgendwie da und jetzt gerade in eurem Fall da ein bisschen Erwartung will ich gar nicht sagen. Aber doch, ich sag mal Erwartung. Die Erwartung ja auch ein bisschen da war und ja, dann auch zu sehen, dass da Sachen passieren, das war mega nice. Also hat, finde ich, von außen auch richtig Spaß gemacht. Oder wie ging es dir, Domi?
Auf jeden Fall. Also ich habe genauso verwundert wie Timo festgestellt, dass auf einmal da der Kevin da oben steht und habe mich voll für ihn gefreut, schon nach der zweiten Runde. Und war dann einfach sehr gespannt, was in dieser dritten Runde passieren wird, weil dass Kevin da mal so eine Runde hinlegt, das verwundert mich jetzt eigentlich nicht, weil ne, ich weiß, wie er spielt, kenne ihn lang genug und er kann das schon. Aber du hast es so ein bisschen auch schon gesagt, Timo, so manchmal fehlt dann doch über das ganze Turnier oftmals in letzter Zeit auch so ein bisschen gesundheitliche Aspekte haben da ein bisschen gefehlt, um das dann komplett durchzuziehen, weil er dann doch zuletzt auch öfter einfach mit Rücken oder mit anderen Themen zu kämpfen hatte, Knie. Und das einfach am Sonntag nochmal zu wiederholen und so eine Runde rauszuhauen, nochmal minus 10 zu spielen, insgesamt minus 23, zweiter Platz, ist schon stark und hat auch nochmal definitiv einen Shoutout verdient. Aber Timo, was ich mich jetzt gerade frage, weil du gerade auch gesagt hast, ja, deutsche Fahne endlich mal wieder hochgehalten, wirst du eigentlich häufiger auch auf solchen internationalen Turnieren drauf angesprochen, so im Sinne von, naja, was geht denn da bei euch mit Deutsch im deutschen Discgolf? Da kommt da nicht so viel nach und da gibt es nicht so viele Leute, die vorne mitspielen. Ist das oftmals ein Thema, wenn du mit den internationalen Leuten spielst?
Ja, schon. Also jetzt tatsächlich in Belgien habe ich mit dem einen oder anderen tatsächlich darüber gesprochen, dass man irgendwie, ich glaube mit Maxim war es, der meinte so, ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir andere Länder außer Finnland und Estland da oben haben. Und er hat dann auch gefragt, ja, wie sieht's aus bei den Juniors und wie sieht's aus bei mir, weil ich bin ja jetzt auch relativ jung, will ich die europäischen Turniere spielen, will ich vielleicht in die USA gehen und so weiter, dass man ja nicht nur, weil jetzt drüben, wenn man die Tour sieht, dann ja, denkt man ja eigentlich entweder an Simon, klar, das ist halt so eine Mischung aus Deutschland und USA, würde ich jetzt mal sagen. Dann halt natürlich die ganzen, also wie Calvin und so weiter, dann halt mittlerweile jetzt der Antila, der da drüben jetzt auch das andere ein oder andere Mal aufkreuzt. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich ab und zu gefragt werde, ja, was kommt so an Junioren? Kommen da welche? Was spielen die für einen Golf? Wie gut sind die und so weiter? Also da spricht man schon ab und zu mal drüber nach. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ja, Deutschland nicht so richtig jeder auf dem Schirm hat. So. Mhm. Na, das ist meine Einschätzung so. Ne?
Ja, das stimmt.
Was ist deine Antwort, wenn du es gefragt wirst? Also, wenn ihr drüber gesprochen habt, was sagst du dann?
Ja, dann sage ich natürlich, dass ich jetzt mehr in den europäischen und ja, auch mein Ziel war ja auch in die USA zu gehen oder ist es immer noch. Aber ich sage trotzdem, dass wir auch Junioren haben, die, wenn sie dabei bleiben, das ist halt immer so eine Sache. Ich kenne selbst, irgendwann kommt eine Freundin und dann hat sich das alles manchmal auch wieder erledigt. oder, weiß ich nicht, Schule läuft nicht gut oder man findet einen Job und will erst eine Ausbildung machen wie bei mir und dann hat man irgendwie nicht mehr so Spaß daran. Aber ich finde, wir haben so ein paar Junioren, die auf jeden Fall, wenn sie dabei bleiben, Potenzial haben, auch auf einem guten Level zu spielen. Und das sage ich dann halt so. Ja, wir haben Junioren, natürlich nicht in diesem Ausmaß wie Finnland oder sonst was, die, ja, weiß ich nicht, was die mit den ganzen Leuten machen, aber die werfen ja teilweise schon weiter als, weiß ich nicht, 30-Jährige. Das ist ja manchmal schon brutal. aber ja, meine Antwort ist, Deutschland könnte kommen, wenn sie halt dabei bleiben, wenn sie vernünftig trainieren und so weiter. Und ja, genau.
Ja, sehr gut, sehr gute Antwort. Jetzt haben wir noch die Überleitung zu dem, was er auch so ein, ich, wer dich ein bisschen kennt und verfolgt hat, denke ich, auch die Frage ist, die viele interessiert. Du hast es gerade auch schon gesagt und Dom jetzt auch schon angeschnitten. So, wie ist dein Plan? Also du hast gesagt, dass die USA, in die USA zu gehen, wäre am Ende dann auch der Traum. Jetzt dieses Jahr, wenn ich richtig interpretiere, ist es dann eher mal Europa oder wie ist aktuell der Stand? Wie ist dein Plan für Disc Golf in diesem und vielleicht auch in den nächsten Jahren?
Ja, also für dieses Jahr ist tatsächlich noch nicht so mega viel geplant tatsächlich. Also ich glaube, also europäisch spiele ich dieses Jahr nicht mehr wirklich viel. Arbeitsbedingt auch einfach wegen Urlaub und sowas halt. Aber nächstes Jahr habe ich tatsächlich vor, die komplette Eurotour, also die ganzen großen Eurotour-Turniere da zu spielen. Also nicht die Silver-Events, sondern die ganz großen, wie jetzt in Kopenhagen und so weiter. Ich glaube, da gibt es ja irgendwie 4 oder 5 Stück. Davon auf jeden Fall welche mitnehmen. Dann Hauptziel und Traum natürlich nächstes Jahr Worlds, also in die WM spielen, teilnehmen und irgendwie gucken, dass man da auch ein vernünftiges Bild irgendwie abliefern kann. Aber auf jeden Fall nächstes Jahr deutlich mehr europäische Turniere spielen. Die meisten werden sagen, ja, ein Glück, dann geht er uns in Deutschland nicht mehr auf den Sack. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr so krass der Fall sein. Und ja, nächstes Jahr werde ich dann 21 und dann das Jahr oder vielleicht auch schon vereinzelt nächstes Jahr, aber ich muss auch gucken, dass es nicht so mega viel ist, weil ich könnte es mir schwierig vorstellen, wenn man direkt in die USA geht und dann, das ist ja schon ein relativ großer Sprung und das Niveau in den USA ist natürlich nochmal was ganz anderes, wie jetzt bei einer deutschen Meisterschaft oder so. Und ja, ich will nicht, dass mich das so überrollt und so überfordert und ich dann da drüben bin und sage, boah, nee, hier ist alles blöd und ich will wieder nach Hause, sondern vielleicht irgendwie mit ein, zwei anderen, also der Max Schulze aus Bremen zum Beispiel, mit dem habe ich schon so ein bisschen drüber gesprochen, der hätte auch da Bock drauf, dass wir so ja als Duo mal rübergehen für eine Saison und dann da, aber das wird dann wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, sondern voraussichtlich dann das Jahr, weil nächstes Jahr wird dann, sind ja auch noch ein paar andere Sachen. Ich weiß gar nicht, ob Europameisterschaften nächstes Jahr sind, weil das wäre ja dann auch wieder so ein Ding, da habe ich auch noch eine Rechnung auf. genau. Das ist so der Plan für die nächste Zeit.
Sehr, sehr guter Plan, aber habe ich das richtig verstanden? Jetzt außer dem Turnier in Belgien steht innerhalb von Europa dieses Jahr jetzt gar nicht mehr so viel auf dem Plan?
Nee, leider nicht tatsächlich. Ich wollte, aber irgendwie hat das mit den, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so richtig die Zeit gefunden, beziehungsweise das in Belgien, das Turnier hat mich jetzt auch so ein bisschen zurückerschrocken, weil ich bin, ihr kennt mich mittlerweile auch beide schon relativ lange, ich bin recht ehrgeizig und habe dann natürlich auch auf der Rückfahrt gedacht, habe ich da drüben überhaupt was zu suchen? Bin ich überhaupt gut genug und so weiter? Deswegen möchte ich das erstmal so ein bisschen langsam angehen. Ich bin ja auch seit diesem Jahr jetzt bei Latitude. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen der Vertrag anders aussehen. So, dass sie mich auch eventuell dann ein bisschen unterstützen, wenn ich rübergehe und so weiter. Dieses Jahr ist erstmal so ein bisschen so als Eingewöhnungsjahr gedacht, dass die gucken können, okay, was mache ich? Ich kann gucken, was machen die? Fühle ich mich wohl? Komme ich mit den Scheiben klar und so weiter? Weil das ist natürlich auch kein kleiner Schritt jetzt so gewesen. Aber nächstes Jahr werde ich dann definitiv, egal ob ich in Belgien 15. oder 35. werde oder 2., spiele ich sehr einfach und versuche einfach dann ja so gut wie möglich abzuschneiden. Das ist so das Ziel.
Um deine Eingangsfrage kurz und knapp zu beantworten, ja, du bist gut genug, um das mal kurz klarzustellen. Ich glaube, daran wird es auf gar keinen Fall liegen. Aber okay, ist natürlich schade, dass es nicht klappt, aber verstehe ich auch voll. Ich meine, Job, ne, und sonstige Zeitthemen, Geld ist natürlich auch noch eine Frage. Ist ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall ein super Plan, da nächstes Jahr schon in Europa die großen Dinge mitzunehmen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja dann auch nächstes Jahr gibt es keine European Open, aber die Worlds, vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, dieses Jahr schon, vielleicht Ende der Saison noch ein größeres Turnier mitzunehmen. Und, also ich kann dir, glaube ich, nur, ja, ich meine, das wirst du selbst wissen, aber echt raten, vielleicht für im nächsten Jahr zumindest mal so einen 2-Wochen-Trip in die USA zu machen, da 2 schöne Turniere raussuchen und da einfach mal Luft schnuppern. Weil das, den Gedanken, den du hast, der ist schon berechtigt im Sinne von, ja, wie wird es denn da und kommt man da unter die Rede und so weiter. Das ist ein berechtigter Gedanke und ich glaube, man muss da einfach mal ins kalte Wasser springen und das Ganze mitmachen. Und ja, da wird man irgendwann auch mal auf den Deckel bekommen, mit Sicherheit, weil das ist halt einfach nochmal ein anderes Niveau, aber es gehört halt einfach dazu. Ja. Und spätestens, wenn du dann 2. Mal hingehst, weißt du ganz genau, was dich erwartet. Und ich kann nur sagen, mich hat es damals krass motiviert, dass ich mal richtig auf den Deckel bekommen habe. Und dann danach bereitest du dich halt einfach auch anders auf solche Turniere vor. Und das ist schon ganz cool, wenn ich sagen, dass du das jetzt nicht schon tust. Aber es halt einfach hautnah mitzuerleben, um dann in diesem Rückflug zu sitzen und sich genau über diese Dinge Gedanken zu machen, das macht was mit einem, kann ich sagen.
Und dann hat daher, man noch eine Rechnung mit De La Vega oder was auch immer offen, wenn man dann mal drüben war, oder Domi?
Auf jeden Fall. Nicht nur damit.
Ja, voll. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt und wer uns schon lange zuhört, weiß vielleicht, was jetzt kommt. Der Unterschied von den Turnieren in Deutschland zu den internationalen Turnieren ist einfach doch gegeben. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt sein wird für dich, Timo, aber auch für alle anderen, die so ein bisschen die Fühler ausstrecken, ist schon auch ein bisschen aushalten und lernen und mitnehmen und auch mal, Domi, wie du es gerade gesagt hast, mal so ein bisschen auf den Deckel kriegen und sehen, okay, wo muss ich noch arbeiten, weil es gibt so viel zu tun immer noch und vor allem für alle immer, dass so ein bisschen der Blick nach außen gut ist. Und deswegen glaube ich, Timo, hast du auch da einen guten Plan, gerade wenn es jetzt dieses Jahr noch nicht so klappt, nach Europa zu gucken, im nächsten Jahr das zu machen und auch mal die möglichst viele Turniere und auch die großen mitzunehmen und dich dieser Konkurrenz zu stellen und diesen Parcouren zu stellen und egal welcher Situation, bevor man den kompletten Schritt macht, ist sicherlich ultra sinnvoll. Und gleichzeitig, das, was Domi gesagt hat, so wie wir halt dann vor ein paar Jahren 2 Wochen nach Finnland gegangen sind, um da zu spielen, musst du dann halt 2 Wochen in die Staaten gehen und da noch 2 Turniere mitspielen und das versuchen für dich auszuprobieren, denke ich. Und da ein sehr nices Ziel gesetzt, wollte ich auch noch sagen, mit den Worlds in Europa das erste Mal nächstes Jahr, da richtig mal auf den Putz hauen, wäre natürlich mega.
Ja, voll.
Das wäre sehr ordentlich.
Kennst du den Kurs?
European Open? Ja, von Videos auf jeden Fall, aber okay. Also da war ich noch nicht, aber ich habe tatsächlich auch mittlerweile, das ist krass, wie viele Leute mich auch so in Europa kennen. Also jetzt habe ich letztens in Belgien, kamen 2 aus Holland zu mir und haben auch Deutsch mit mir gesprochen und haben gesagt, ja, sie sind voll der Fan und wollen unbedingt, dass ich dann da auch was mache und wussten gar nicht, warum ich so schlecht spiele und all so ein Zeug. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch so ein bisschen mit den Finnen gesprochen und die haben auch gesagt, ja, wir können es jedem, der nicht aus Finnland kommt, empfehlen, spielt mal diesen Kurs. Das ist einfach eine Erfahrung wert. Allgemein nur, wie viele Leute da hinkommen, sich das angucken. Das ist dieses Feeling, weil man ja auch, ja, jeder, der so ein bisschen Ahnung vom Disc Golf hat, weiß, wer da auch schon gespielt hat, wer da über den Rasen gelaufen ist und so weiter. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Deswegen will ich das auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Das war ja genauso wie, ich weiß gar nicht, Domi, warst du in Konopiste bei der Europameisterschaft? Oder wart ihr beide sogar dabei? Ich weiß es gar nicht.
Ja, wir waren beide. Ne?
Beide, ja. Da hatte ich das halt auch. So, da wusste ich, okay, da war mal früher diese Worlds Tour oder wie das Ding da hieß. Und da war mal ein Simon oder ein Eagle oder ein Paul. Und das war halt auch irgendwie so ein ganz komisches, magisches Gefühl. So. Und ich glaube, das ist da nichts anderes. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, why not? So, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bevor wir da jetzt auch nochmal weitergehen und die nächste Überleitung kommt, ich muss nochmal ganz kurz zurück, weil du hast vorhin auch gesagt, dass du in Belgien auf der Feature Card gespielt hast und hast dann selber, ich weiß nicht mehr, was du genau gesagt hast, im Sinne von, oh, das ist ja dann auch nochmal was Besonderes und so mit Kamera, wobei du das ja eigentlich auch schon so ein bisschen kennst, zumindest vielleicht im kleineren Ausmaß. Und zeitgleich hast du ja auch letztes Jahr schon vor einer großen Crowd, würde ich mal sagen, gespielt, weil du in Estland bei der EM ja auch ziemlich performt hast, zumindest die erste, zweite und ich glaube auch die 4. Runde, auch wenn du selbst sagst, du hast noch eine Rechnung offen. Aber was ich mich frage, wie kommst du klar mit Zuschauern, wie kommst du klar mit Kameras und mit diesem ganzen Trubel auf so einer Runde?
Ja, das ist eine gute Frage. Also klar, ich bin es gewohnt, aber ich würde jetzt sagen, dass man jetzt beispielsweise Frolf in Deutschland nicht mit den Jungs vergleichen kann. Also es war schon so ein bisschen, weil man natürlich weiß, okay, die haben jetzt auch schon ein paar größere Jungs da drüben gefilmt, aber ich bin da relativ glücklich dadurch, dass ich natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, kann ich die eigentlich relativ gut, ausschalten. Ich kann mich noch dran erinnern, da war Bene bei mir auch in, wo war das? In Dänemark? Crocodile, glaube ich. Da, wo dieser eine Stampftyp da die ganze Zeit immer hin und her gerannt ist und mich vollkommen kirre gemacht hat und ich echt nicht gut gespielt habe. Aber das war tatsächlich da nicht. Ich habe eher, also ich versuche immer so die Kamerajungs so als besonders zu sehen und einfach das zu genießen, dass man gefilmt wird, weil auf europäischer Basis war es bei mir halt jetzt doch noch nicht so mega oft. Und das einfach so als Highlight zu nehmen und ins Positive umzuwandeln und nicht als negativen Aspekt zu sehen. Und deswegen komme ich da eigentlich immer ganz gut mit klar. Und mit Zuschauern ist es eigentlich genau das Gleiche. Ich denke mir immer, gut, okay, wenn so viele Leute dir zuschauen, dann kannst du so schlecht ja gar nicht spielen und dann wollen sie vielleicht irgendwie was von dir sehen. klar, man mache ich mir dann immer so ab und zu mal so Druck, ja, jetzt musst du denen auch was zeigen. Das war zumindest früher immer so. Aber mittlerweile denke ich mir einfach, gut, okay, die gucken dir aus einem gewissen Grund zu. Klar, du spielst wie in Tallinn jetzt oben mit, aber spiel einfach dein Spiel. Und ich, lustige Sache, ich versuche mir die immer in Unterhose vorzustellen, dann ist es gar nicht so schlimm. So, und deswegen, ja, das ist so mein...
Von wem hast du den Tipp bekommen?
Das ist eine gute, ich glaube Wolfgang tatsächlich. Ich glaube, Wolfgang hat mir das mal gesagt.
Ja, ich glaube, das ist auch immer so der Nummer-1-Tipp von Leuten, die, wie nennt sich das Fachwort dafür, so Präsentationstechniken oder sowas vorstellen oder da einen Workshop zu, dass man sich die Leute ja in Unterhose vorstellen soll. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Danke, dass du den nochmal aufbringst. Den können wir direkt ins Caddybook nochmal vermerken. Ist gut.
Hey, und ich würde gerne noch den zweiten Punkt auch mitnehmen, weil ich glaube, ich habe es ja schon mal kurz erwähnt, aber es ist gerade so mit Publikum und Kameras und so, was damals in Kokedal der Punkt war, ist, dass also die Jungs von MDG sind halt, das sind sehr viele, sie versuchen möglichst viele Winkel einzufangen und gerade wenn man es nicht gewohnt ist, ist es schon eine Situation, in die man sich auch mal verunsichern lässt oder wo man dann die Situation hat oder die du auch hattest, Timo, dann steht einfach genau die Kamera hinterm Korb, du denkst eher an die Kamera als an den Korb und das beeinträchtigt dann natürlich dein Spiel. Und da war damals so, hey, wenn irgendwer im Weg ist, dann musst du ihnen sagen, dass sie weggehen müssen, weil du musst natürlich erstmal auf dein Spiel gucken und gerade wenn man es noch nicht so gewohnt ist, dann kann man das nicht ausblenden. Und das gilt schon auch gerade so für die Anfänge, da ein bisschen zu gucken, so hey, schick die Leute weg oder auch wenn ihr als Zuschauer merkt, okay, das ist ja unsicher, dann seid ihr vielleicht im Weg, vielleicht könnt ihr den Leuten einfach helfen, da nicht so krass drauf zu achten. Irgendwann ist man Profi, dann merkt man das gar nicht mehr und dann kann man die Masse einfach ausschalten. Aber gerade da, wenn es so neue Sachen sind, das war einfach schon eine krasse Situation. Ich habe irgendwann mal dir noch ein Foto geschickt, da sind, glaube ich, 8 Kameras auf einen Putt gerichtet. Völlig irre. Also wirklich, da war so viel los. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so von denen gemacht wird, aber das war wirklich Wahnsinn. Das ist also crazy.
Ja, absolut. Das war auch so, das habe ich tatsächlich letztens erst noch gesehen, das Bild. Und das ist mittlerweile ist es nicht mehr so, also die sind nicht mehr zu 8. Das sind, ich glaube, jetzt in Belgien waren es 5 plus einer, der so Fotos gemacht hat mit einer normalen Kamera, nicht mit so einer Videokamera halt. Und die waren dann alle irgendwie so ein bisschen anders. Also ich erinnere mich immer nur an diesen Typen, der so unglaublich heftig gestampft hat, über den ganzen Parcours immer gerannt ist, pitchnass danach war, aber das war so einer, der mich am allermeisten immer damals abgelenkt hat. Aber ich bin mittlerweile ganz froh darüber, dass ich das mittlerweile, ist egal, ob die neben Korb stehen oder dahinter oder wann auch immer, das ist eigentlich für mich mittlerweile ganz normal oder ich kann es auf jeden Fall ausblenden, aber das ist auch nochmal gut, so an, vor allem so an unsere Juniors oder an die Leute, die halt noch nicht so oft vor Kameras gespielt haben, so wie du schon sagtest, schickt sie einfach weg, weil denen ist das jetzt nicht, also es hört sich jetzt hart an, aber denen ist das mehr oder weniger egal, ob du den Putt machst oder nicht, denen geht es in erster Linie darum, dass sie einen vernünftigen Blick auf diesen Wurf haben, ob du den machst oder nicht, ist scheißegal, deswegen muss man da in erster Linie einfach an sich selbst denken und das ist vielleicht auch nochmal ganz gut für die Zuschauer oder Zuhörer, die halt vielleicht in nächster Zeit vielleicht mal das Glück haben, vor Kamera zu spielen. Genau.
Wir hatten mal, ich glaube, es war ein Turnier in Weilheim. Ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst, Domi. Da war auch die Presse vor Ort und ist so gegen den Uhrzeigersinn so mitgelaufen und hat, ich weiß gar nicht, ob du es warst, Domi. Ich glaube, dich und mich irgendwie gesucht. Und dann war es so nervig, weil die Person überhaupt kein Gefühl für Disc Golf hat. Das ist halt der lokale Fotograf für die Zeitung. Und der hat einfach einem anderen bei mir im Flight, ist ja so voll im Part, so, nee, können wir uns das anders machen? Also eigentlich wäre es besser, wenn du dich jetzt da hinstellst. Und er war so, ich kann mich jetzt nicht woanders hinstellen. Ich muss von hier weiterspielen.
Ja, Ja, das läuft auf solchen größeren Turnieren zum Glück ein bisschen anders, aber auch wenn es mehr Leute sind, aber das ist zumindest deutlich besser. Aber Timo, sag mal, geht jetzt auch doch wieder in eine andere Richtung. Wir springen hier gerade so ein bisschen von Thema zu Thema, aber so ist es, weil du gerade auch gesagt hast, du hast dich jetzt da inzwischen besser dran gewöhnt und nicht nur gewöhnt, sondern du kommst auch besser damit klar und hast dich selbst darauf anders eingestellt. Gibt es bei dir in den letzten Jahren, sagen wir mal, in den letzten 3-4 Jahren, ich meine, du bist noch 21, ich erinnere mich bei mir, beziehungsweise man sieht es bei vielen Leuten, die so als Junior schon angefangen haben zu spielen, da ist ja schon immer eine Entwicklungskurve zu sehen. Ne? Würdest du sagen, es haben sich sehr viele Dinge in deinem Spiel, und damit meine ich jetzt nicht nur technisch, sondern eher so die Herangehensweise an dein Spiel, hat sich da sehr, sehr viel geändert? Und wenn ja, was hat sich denn da im Detail geändert?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, brutal viel, weil, ja, wie gesagt, ihr kennt mich jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen. Ich war früher immer sehr, sehr ehrgeizig, also bin ich immer noch, aber ich habe mich dann immer tierisch über Sachen aufgeregt, wenn das nicht so lief, wie ich wollte. So, das kam damals vom Fußball und beim Schwimmen damals, als ich das gemacht habe, war das genauso. und beim Disc Golf ist es dann auch so gewesen. Ja, Ripper hat immer gesagt, die Kloschüssel oder die Toilettenklappe von meinem Kurs dann habe ich dann immer relativ lautstark auch zugemacht. Und dann wussten auch am anderen Ende des Disc Golf Parks, okay, bei Timo läuft gerade nicht ganz so gut. Das ist glücklicherweise nicht mehr so, weil ja, ich versuche immer so das Positive zu sehen und dann einfach irgendwie, ja, nicht darüber zu lachen, aber einfach einen Wurf zu machen. Und wenn der Putt halt nicht drin ist, ist er halt nicht drin, aber dann kann ich in dem Moment ja nichts dran machen. Klar, ich kann überlegen, okay, warum hast du ihn nicht gemacht? Aber es macht halt keinen Sinn, ja, mehrere Bahnen danach dann noch über den Wurf nachzudenken, weil du kannst nichts dran ändern und die nächsten Bahnen können einfach nur noch schlechter werden. Und das war mein Problem damals immer. Und mittlerweile bin ich relativ froh darüber. Klar, ich kann mich auch mal aufregen oder sonst was. Das ist auch ganz normal. Jeder regt sich mal auf und ist mal sauer oder sonst was. Aber bei mir ist das dann glücklicherweise nicht mehr 8-9 Bahnen, sondern die Bahn oder den Weg bis zur nächsten Bahn, und dann konzentriere ich mich halt auf den nächsten Wurf, weil es ist einfach krass, das habe ich jetzt in so oder so oft auch vor allem auf europäischen Turnieren gemerkt, wie entscheidend einzelne Würfe sein können. Und wenn du dann irgendwie 7 oder 8 Bahnen die ganze Zeit dich an diesem einen Putt oder an diesem einen Approach oder sonst was aufhängst, verlierst du wirklich kostbare Punkte. Und das habe ich mir jetzt vor allem auch in Belgien gedacht, und das hätte ich mir vielleicht auch damals letztes Jahr in Tallinn denken sollen, weil das habe ich da irgendwie nicht so gemacht, dass jeder Putt so gesagt ein Platz sein könnte. Also jeder Punkt, das ist teilweise auf den großen europäischen Turnieren ist das teilweise so, so eng, ihr wisst es selbst, ihr beiden, dass da teilweise von Platz 5 bis Platz 26 teilweise 3, maximal 4 Punkte sind. Beziehungsweise Würfe, und wenn man dann so die Runde drüber nachdenkt, okay, da hätte ich den Putt vielleicht vernünftig oder sauberer spielen können, aber den habe ich nicht gemacht, weil ich mich aufgeregt habe und so weiter, und da bin ich ganz froh, dass ich das mittlerweile relativ gut im Griff habe.
Aber hast du dann eine ganz bestimmte Strategie, die du nutzt, um dich so ein bisschen von den schlechten Würfen oder von den schlechten Momenten abzuschütteln, oder sagst du einfach, ja komm, ist jetzt passiert und jetzt nächster Wurf und geht von neu?
Ja, ich versuche mich dann immer, also irgendeinen guten Wurf wirst du ja davor schon irgendwie gemacht haben. Und ich versuche mich dann immer an den Dingern aufzuziehen. Sprich, wenn ich jetzt an Bahn 9 beispielsweise einen 20-Meter-Putt nicht gemacht habe, aber an Bahn 6 dafür einen sehr, sehr guten 15-Meter-Putt im Straddle aus dem Busch oder sonst was gemacht habe, versuche ich halt, okay, du kannst es ja, du hast es da gemacht, da war die Situation vielleicht sogar noch ein bisschen blöder und noch ein bisschen schwieriger und du kannst es. Und dann denke ich mir mal so, okay, gehst du zur nächsten Bahn, spielst die Bahn sauber und versuchst sie halt einfach keinen 18-Meter-Putt zu lassen, sondern einfach nur einen 7-Meter-Putt, und dann kommt man dann auch so irgendwie wieder rein. Und wenn der dann drin ist, dann ist der 18-Meter-Putt eigentlich auch schon wieder vergessen, weil dann denkt man immer so, also ich versuche immer so an die positiven Sachen zu denken, nicht so an die negativen Sachen oder ob es ein Drive war oder was auch immer, irgendwie an irgendwas Positiven. So, und das klappt eigentlich relativ gut.
Das ist doch eine solide und gut umzusetzende Strategie. Finde ich gut.
Ja. Okay, das heißt, ich versuche das mal noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Also eigentlich ist das, was sich vor allem verändert hat, ist eine mentale Sache, oder? Also man könnte, wenn man wollte, so sagen, du bist einfach erwachsen geworden. Du kannst, hast mehr erlebt. Es wird gesagt, ist aber nicht böse gemeint. Sondern es ist einfach, du hast einfach viel mehr erlebt. Du kannst besser, wie du es gerade gesagt hast, mit auch mal einem negativen Event umgehen. Ich glaube, das unterschreiben alle, die deine Entwicklung so mitgesehen haben. Und gibt's noch was, wo du jetzt gar nicht, was dich vielleicht nicht mental verändert hat, sondern im Spielerischen? Gibt's da auch irgendwas, was dir vielleicht direkt einfällt?
Ja, also ich habe natürlich unglaublich an Weite gewonnen. Also ich weiß auch gar, ich kann gar nicht so richtig sagen, wann das passiert ist, aber ich weiß nur, dass ich hier in Kernhusen an unserer Bahn 10, die ist 156 Meter lang. Das ist unsere einzige Par-4-Bahn auf dem Kurs. Und ich habe dann so, weil ich, als ich noch in der Schule und in der Ausbildung war, hatte ich natürlich immer begrenzt Zeit oder nicht immer die Möglichkeiten, hier so viel zu spielen. Und ich weiß, dass ich so nach einer etwas längeren Zeit wieder hier war und mit ein paar Teamkollegen oder Vereinskollegen hier gespielt habe. Und klar, wir hatten ein bisschen Rückenwind, aber ich weiß, dass ich an dem Tag, damals habe ich noch Boss gespielt, Champion Boss, relativ leicht auch, die Bahn einfach so 20 Meter überworfen habe, wo ich mir so dachte, was ist denn jetzt passiert? Und dann auch so diese Sicherheitswürfe, hohen Heiser spielen oder auch mein Sidearm hat sich sehr, sehr verbessert. Das halt natürlich, aber ich glaube so der Main-Faktor ist tatsächlich mein Putten geworden, weil ich irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, aber so eine Sicherheit gekriegt habe. Vorher war mein Putt immer so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so meine Schwäche, so weit werfen beziehungsweise werfen ging irgendwie immer. Aber mein Putten, dadurch, dass ich früher auch nicht wirklich viel trainiert habe, um nicht zu sagen gar nicht trainiert habe, war mein Putten immer so ein bisschen schwierig. Ich erinnere mich immer noch damals an Neuss, wo ich, glaube ich, aus 4 Metern oder 4 Metern vorm Korb stand und unglaublich Angst hatte, diesen Wurf zu machen, weil ich wusste, okay, ich treffe nicht. So eine Unsicherheit und sowas, das war ganz, ganz komisch. Und das hatte ich auch mehrere Turniere dann. Und das ist tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr. Also ich freue mich eher so zu putten, so lange Putts zu machen. Und ja, das ist, glaube ich, so das Main-Ding, was bei mir so wirklich richtig gut geworden ist. Und da bin ich auch relativ dankbar drüber, weil Putt, sind wir uns ehrlich, ist einer der wichtigsten, beziehungsweise mit der wichtigste Wurf im Disc Golf. Weil wenn du nicht putten kannst, dann kannst du mehr oder weniger so nah wie möglich an den Korb werfen. Wenn du dann unsicher bist und aus 4, 5, 6 Metern das Ding nicht machst, dann kannst du kein Turnier gewinnen. So, das
wird
so
schwierig.
Absolut. Und vor allem ist gerade so ein Putting-Flow einfach entscheidend für eine gute Runde. Also wenn du weißt, wie du es gerade gesagt hast, ich weiß, ich habe die Sicherheit, ich mache die Dinge auch aus 7, 8 Metern und muss mir da keine Gedanken machen, habe ich immer das Gefühl, erst dann kommt man in so ein, ja, in den Moment überhaupt so eine richtig gute Runde zu spielen. Und ich finde es gut, dass du das sagst, weil ich finde, von außen betrachtet kann man genau das unterschreiben. Das ist einfach ein richtiger Gamechanger bei dir gewesen und auch etwas, wo ich glaube, es gut war, dass du da dran gearbeitet hast, weil das ist am Ende entscheidend. Weit werfen kannst du, man würde nichts Falsches sagen, wenn man sagt, du wirfst auf jeden Fall mit Abstand am weitesten hier in Deutschland. Und das ist ein riesiger Vorteil. Aber wenn du es am Ende nicht verwandeln kannst, wie du gerade gesagt hast, dann ist es egal. Dann kannst du auch nur 100 Meter werfen, wenn du danach noch eine Annäherung brauchst und ein Putt. Also es ist am Ende egal. Deswegen mega nice, dass sich das so für dich verändert hat.
Ja, ja, und wie gesagt, wo du gerade so sagtest, in diesem Putting-Flow, wenn ich jetzt so wieder mit Domi spreche, muss ich immer an, ich erzähle da teilweise immer noch von, das war mit das Krasseste, ohne Scheiß, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und zwar war das DM222, diese erste Runde. Ich weiß ja, ich muss dich das nochmal fragen. Ich weiß ja nicht, was da genau war, ne? Aber der Mann hat so eine also das sage ich jetzt nicht, weil ich hier bei euch zu Gast bin, aber weil das sage ich auch privat, wenn mich danach gefragt wird. diese Sicherheit. Und das hat mich in dem Moment gut, okay, ich war Titelverteidiger, ich habe 2 Jahre lang davor gewonnen. Und ich habe in der Runde, ich weiß gar nicht, ob es mit Louis war oder mit irgendjemandem oder ob es danach war, habe ich gesagt, du ganz ehrlich, wenn Domi das gewinnt, also so weiterspielt, dann verliere ich gegen ihn mit 25 Würfen und zwar locker. Also es war so diese Ausstrahlung, es war scheißegal, wo die Scheibe lag, ob es im Dornbusch war, ob es 25 Meter vom Korb weg war, er hat einfach alles weggemacht. Putten, Driven, diese eine Par 4 da, 500 Meter geführt durch diesen Wald, wo ich genau weiß, welchen Baum ich am Anfang getroffen habe. Und Domi wirft seine, ich weiß nicht, ob es eine FD oder eine PD war.
TD.
Oder TD, genau. Einfach 3,5 Meter an Pin. Und ich dachte mir, Alter, boah, ja gut, fertig. Ich habe versucht, irgendwie ansatzweise nicht so viele Würfe zu verlieren, dass ich nicht ganz aus dem Rennen war. Aber das war wirklich, wo du so sagtest, dass man sich in so einen Lauf spielt.
Ja.
Das war wirklich, da habe ich das so geisteskrank gesehen. Das war, also ich habe mich in dem Moment, mich hat es mega verunsichert, weil ich so dachte, hä, was ist denn jetzt passiert? Aber irgendwie hat es mich auch, ich war so glücklich oder so, habe mich irgendwie auch gefreut, dass man sowas mal gesehen hat. Weil an mir kannte ich es ab und zu mal. Vor allem in Kelnhusen hatte ich das halt auch, aber bei jemandem anderen, so krass habe ich es halt noch nie gesehen. Und deswegen habe ich mich mit Louis auch danach nochmal unterhalten. Und wir haben beide irgendwann nur den Kopf geschüttelt und haben einfach so gedacht, komm, okay, Domi spielt jetzt in seiner Welt und wir machen hier in der normalen Welt einfach weiter. Das war richtig krass. Ja,
freut mich so zu hören aus deinem Mund, das ist auf jeden Fall gut. Aber also ich meine, du hast es selbst ja auch schon gesagt, das ist so ein Flow-Zustand, den kann man, glaube ich, ganz, ganz schlecht oder ganz schwierig, finde ich persönlich, beschreiben. Das ist einfach was, da schaltest du alles, was um dich herum passiert, ein Stück weit aus. Und bist so selbst von dir und dem, was du tust und wie du dich gerade bewegst, überzeugt, aber in einer Art und Weise, wo du nicht drüber nachdenkst, was du jetzt tust, sondern du führst einfach nur aus, ohne wirklich überlegen zu müssen. Und ich glaube, wenn man in so einen Zustand mal kommt, ich glaube, so in anderen Sportarten, beispielsweise im Laufen, kann man das wahrscheinlich mit so einem Runner's High oder so vergleichen. Da bist du einfach voll drin und es passiert einfach nur noch und dann läuft es einfach. Ich hatte das schon ab und zu und ich meine, ich bin ganz ehrlich, mich hat es jetzt damals nicht krass überrascht, weil ich auch ein Stück weit irgendwie weiß, dass es geht. Aber mir kommt zu häufig auch genau das in die Quere, was du vorhin beschrieben hast, dass du dann doch wieder vor einem 4-Meter-Putt stehst und dich fragst, naja, also kann ich den wirklich reinmachen oder ist es nicht zu weit oder sonst wie? Da habe ich manchmal auch immer so ein bisschen meine mentalen Probleme und könnte mir da wiederum von dir ein bisschen was abschauen. Aber ja, manchmal findet man einfach diesen Flow und ist dann drin. Und das Schöne daran ist ja, wenn man dann anfängt, das auch wirklich zu realisieren und zu genießen, dann beflügelt es das ganze andere Spiel. Also nicht nur den Putt oder so, sondern dann läuft ja wirklich alles. Und das ist dann schon schön, aber geht natürlich dann auch nicht über 4 Runden. Haben wir dann da bei der DM auch gesehen. Das geht dann nicht.
Habt ihr an Tag 2 beide wieder gesehen, dass das so nicht läuft, oder? Wie war das?
Genau, da
habt ihr euch dann nicht genau abgewechselt?
Da war es dann ungefähr andersrum. Ich glaube, ja. Wir waren dann, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, nur noch 1 oder 2 Würfe voneinander entfernt, aber
ja, vorher genau. Waren 7 oder 8 am Anfang. Ich glaube, ja genau, ich habe -7 gespielt und oder 6, ich habe gar keine Ahnung. Auf jeden Fall war es echt viel. Und dann habe ich ja, glaube ich, du hast ja, glaube ich, erste Runde 13 oder 14 untergespielt.
13,
genau. Ich glaube, in der zweiten Runde habe ich dann eine 11 untergespielt und du, glaube ich, nur eine 6. Und dann war das irgendwie wieder ein bisschen enger auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall mit die krasseste Sache. Das haben wir, ich glaube, das hast du damals bei euch hier im Podcast auch in der Folge damals gesagt, als wir da an Bahn 21, ich glaube 21 Bahnen war das, ne? Die letzte Bahn auf jeden Fall.
Ja.
Da runtergegangen sind, kam ich ja auch zu dir und habe gesagt, ey Domi, ganz ehrlich, ich hatte davor das Jahr, nee, davor die beiden Jahre Marvin Tetzel am Arsch. Das war auch nicht so wie ich bin, ne? aber das war schon eine andere Sache irgendwie. Das war, weil ich sonst die anderen DMs habe ich immer von Anfang an geführt und hatte die halt die ganze Zeit bei mir und wusste, okay, Jetzt musste noch mal ein bisschen, um sie auf einem gewissen Abstand zu behalten. Aber da war halt die Rolle mal was ganz anderes. Und zwar musste ich, so gesagt, hört sich jetzt böse an, aber dich jagen. So, weil natürlich wollte ich das trotzdem gewinnen. Und das war eine ganz, ganz komische Sache. Und ich war nach der ersten Runde, ich habe bei Wolfgang übernachten können. Und wir saßen dann da abends und ich habe gesagt, boah, Wolfgang, was soll ich tun, wenn der morgen nochmal ansatzweise so spielt? Da kann ich nichts gegen machen. Das ist das, weil du warst so, du konntest nichts machen. Du warst sprachlos, weil es einfach geil war, sich anzugucken. Aber natürlich kam dann irgendwie auch so dieser Wettkampfgeist und so weiter raus und willst natürlich auch irgendwie gewinnen. Und das war dann irgendwie in einer Hinsicht cool, sich das anzugucken, aber in einer anderen Hinsicht hat das einen so, habe ich gerade auch schon gesagt, so eingeschüchtert, weil man so gedacht hat, man ist so eine ganz kleine Nummer hier. So, das war ganz krass. Das war auf jeden Fall ein Auf und Ab der Gefühle. Also mir hat es tatsächlich die DM mit am meisten Spaß gemacht. So. Egal wie jetzt letztendlich ob ich jetzt Erster oder Zweiter gewesen wäre, hätte ich es auch verloren, hätte ich trotzdem gesagt, boah, geile DM, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, und wenn dann, das sage ich jetzt auch immer wieder, ich versuche mein bestes Golf zu spielen und das habe ich da, und wärst du jetzt besser gewesen und ich habe dir oft auch danach die Möglichkeiten gegeben, dann wäre das vollkommen in Ordnung gewesen, dann wäre ich hingegangen und gesagt, Alter, ganz ehrlich, hast du auch verdient, so, ne, und das finde ich auch, ist irgendwie auch wichtig, dass man dann so ein bisschen das auch selbst dann nicht zu verbissen nimmt, sondern dann auch einfach ansieht und einfach sagt, okay, hey, da war heute halt einfach jemand besser und das ist auch in Ordnung so.
Ne? Ja, ich finde, an so einem Turnier habe ich auch wieder erfahren, dass der mentale, ja, dass das Mentale im Disc Golf doch einfach so extrem viel ausmacht, weil ich von meiner Seite sage, wie es ist, ich bin in das Turnier reingegangen und habe gesagt, es war allen klar, dass der Turniersieg geht eigentlich nur über dich. Also du wirst in irgendeiner Art und Weise da mitspielen. Entweder du wirst von Anfang an schon irgendwie vorne sein und dann wird dir das Ding nicht mehr zu nehmen sein, oder es mischt vielleicht noch jemand mit, aber du wirst trotzdem da irgendwie mitspielen. Und Bene hat ja irgendwie auch hier bei mir gepennt in Frankfurt, und ich habe zu ihm auch gesagt, naja, also eigentlich muss man den Spieß umdrehen und von Anfang an einfach voll nach vorne gehen und das Ding irgendwie auf seine Seite ziehen, weil mit der Situation würdest du im Umkehrschluss nicht klarkommen, aber für dich wäre das was Neues, auf einem deutschen Turnier zumindest, weil du es auf den letzten Turnieren nicht ganz so gewohnt warst. Und das ist natürlich deine Möglichkeit, da so ein bisschen Zweifel zu schüren, sagen wir es mal so. Und das ist ja offensichtlich genau das, was passiert ist. Im Umkehrschluss ist es natürlich dann trotzdem, und da hört dann das Schachspielen fast schon auf, weil vielleicht ist es am Anfang in der ersten Runde ein bisschen Schach und ein bisschen strategisch irgendwie das Ganze angehen, aber dann danach geht das Turnier doch zu lange, um das so strategisch durchzuziehen. Wenn man es dann selbst einfach verbockt, dann kann man da noch so viel vorhaben, wie man will, dann reicht es halt am Ende einfach nicht. Und deshalb ist die DM auch dann so ausgegangen, wie sie ausgehen sollte, und der Beste hat dann einfach gewonnen. Aber ist, glaube ich, jetzt auch was, wo beide oder alle sagen, okay, haben wir was draus gelernt und ab geht's zur nächsten. Also ist ja auch wieder schön. Und am Ende hat es, glaube ich, allen Spaß gemacht. Und ja, kamen alle auf ihre Kosten. Ist doch gut.
Ja, absolut. Ich will so ein bisschen weg von der DM, außer da hat noch jemand was dazu. Nee. Zwar, ich habe noch so eine Sache auf dem Zettel, die würde ich ganz gerne ansprechen, weil es was ist, was noch nicht so häufig vorgekommen ist. Und zwar, Timo, es ist, glaube ich, 2 Wochen her, da war die Ausstrahlung, dass du es aufgenommen hast, sage ich mal, oder dass es produziert worden ist. Es ist ein bisschen länger her. Und zwar warst du als Champion ist, glaube ich, der richtige Begriff im Fernsehen. Das ist einfach nur mal die Überleitung. Und zwar warst du bei 3 gegen 1 bei RTL, und da würde ich gerne ein bisschen mehr dazu erfahren. Was war da los? Wie sind die auf dich gekommen? Was war Disc Golf in der Show? Was ist da passiert? Was ging da ab?
Ja, also drauf gekommen. Also irgendwann hat mich der Stefan Mesel angesprochen, dass jemand von RTL ihn angerufen oder eine Mail geschrieben hat, dass sie jemanden in dem Bereich suchen. Da war noch nicht mal richtig Disc Golf gesagt worden, sondern eher irgendjemand, der ganz gut werfen kann. So, und da war das dann so, dass ich dann irgendwann mich mit denen so in Verbindung gesetzt habe und wir dann auch Teamcalls gemacht haben und dann halt über Challenges, die Promis auch machen sollen und auch, dass es mehr oder weniger fair ist. Und dann wurde das auch geprobt, da bin ich dann nach Köln gefahren und dann haben wir das geprobt, zwar nicht mit den Promis, sondern mit drei oder vier Jungs von RTL, aber das war schon eine relativ große Sache. Dann wusste man nicht genau, ob das genehmigt wurde. Dann hat das mega, mega lange gedauert, bis die Chefredakteure von RTL und so weiter gesagt haben, ja, okay, finden wir interessant oder nicht. Und dann letztendlich bin ich erstmal als Backup dahin gekommen. Sprich, es war noch nicht zu 100% klar, ob ich drankomme oder nicht. Das war auch eine ganz komische Situation. Weil du hast dich da so ein bisschen gefühlt, als wärst du da, aber irgendwie, ja, bist halt da, ob du jetzt da bist oder nicht, ist eigentlich egal, weil du bist halt in dem Moment noch nicht safe in der Show. Und das gab ja an zwei Samstagen wurde das ja ausgestrahlt und das wurde gedreht an einem Freitag und an einem Samstag, also zwei Tage hintereinander, aber es wurde halt an zwei Samstagen ausgestrahlt. Und dann war die erste Show, war auch vorbei. Die durfte ich mir dann auch aus dem Publikum angucken. Und dann wollte ich nach Hause und dann hat mich der Typ, der für mich so, sage ich jetzt mal, zuständig war, der mit mir das geprobt hat und so weiter, hat gesagt, ja, zu 99% bist du morgen dran. Ich gucke ihn an, ich so, wie? So, ne? Okay, habe ich nicht damit gerechnet tatsächlich, weil für mich war es eigentlich klar, okay, wahrscheinlich wird es eher nichts. Und dann kam er plötzlich so um die Ecke, ich war gerade auf dem Weg zurück zum Hotel und die haben gesagt, ja, du bist morgen dran. Bereite dich noch ein bisschen drauf vor. Und morgen geht's los. So, und genau so war das dann. Die Leute, die die Show vielleicht schon gesehen haben, die drei Promis war der Elton, der Tim Melzer und Knossi. Also auch relativ bekannte Leute. Nice. Ja, Knossi fand ich auch mit am coolsten, muss ich sagen. Auch Backstage genauso bekloppt wie auf Twitch. Also super, super, super liebe Jungs. Alle drei aber auch. Also man hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut gefühlt bei denen. Also man hat nicht irgendwie gedacht, okay, da sind halt Fernsehstars, die wollen nicht so richtig mit dir reden oder die sind so ein bisschen verklemmt, sondern die haben mich so mehr oder weniger mit offenen Armen begrüßt und haben gesagt, yo, haben wir auch ein bisschen dann drüber gesprochen, was so Disc Golf ist. Schade fand ich es tatsächlich letztendlich, dass dann nicht richtig der Sport gespielt wurde. Also meine Idee war von Anfang an eigentlich eine andere, die fand aber RTL dann leider nicht so gut. Warum? I don't know. Aber ich habe mir dann auch gedacht, die haben ja auch dann die Möglichkeit gegeben, ja, möchtest du das denn machen oder möchtest du es nicht machen? Ich habe es einfach aus dem Grund gemacht, weil ich gedacht habe oder aus meinen Empfinden ist es so, dem Sport kann es nicht schaden. Also er war halt im Fernsehen und in diesem Trailer hat man ja auch ganz klar gesehen, wie der Sport eigentlich wirklich ist. Das hatte in der Show dann leider nicht ganz so mega viel damit zu tun. Klar, wir haben mit Disco-Scheiben gespielt, aber ne, sind wir uns ehrlich, das ist nicht ansatzweise das, was wir eigentlich machen. Aber trotzdem habe ich gedacht, gut, okay, für ein Disc Golf allgemein kann es nicht schaden, dass so ein paar Leute das dann vielleicht mal googeln oder sonst was. Genau.
Ja, kannst du noch mal... Gut.
Und hast du...
Sorry, nicht bitte, um dich zu ärgern oder so, aber kannst du noch mal, auch für die, die es noch nicht gesehen haben, die Spiele noch mal beschreiben, weil du jetzt gerade auch sagst, das war eigentlich nicht so cool, wie du dir es vorgestellt hast. Und vielleicht kannst du auch noch sagen, wie du es dir am liebsten vorgestellt hättest.
Ja, also letztendlich in der Show war es so, dass wir aus einer Distanz von 10 Metern auf so eine Art Dartscheibe geworfen haben, die aber auf dem Boden lag. Das war so eine Art LKW-Plane, wo dann halt eine relativ große Dartscheibe mit der äußere Rand hatte einen Punkt, der dann zwei Punkte, dann der zweitkleinste, aber hatte dann 3 und das Bullseye, nenne ich es jetzt mal, hatte dann 5 Punkte. Und wie gesagt, ich habe dann halt alleine angetreten, allgemein an sich. Das war auch irgendwie ein bisschen unfair tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das nicht so richtig überlegt haben oder sonst was. Aber in der Show war es so, dass ich 3 Würfe hatte und die Jungs jeweils 3, sprich 9 Würfe hatten. Heißt, ich konnte maximal 15 Punkte erreichen, wenn ich 3-mal die 5 getroffen hätte. Und die hätten 45 Punkte erreichen können. Das war schon ein bisschen, schon leicht unfair, würde ich jetzt mal sagen. Aber du sagtest, was war meine eigentliche Idee? Meine eigentliche Idee war tatsächlich, so eine Dreikampf-Challenge zu machen. Und zwar einmal Geschwindigkeitsputt, wie es damals in Rüsselsheim bei der DM gab. Dieses Side-Event, wo du dann halt, ich zum Beispiel 60 Sekunden habe, sprich eine Minute, und die 2 Minuten haben, so viele Scheiben wie möglich in den Korb zu werfen. Wegen mir hätte man dann auch so machen können, die müssen aus 5 Meter werfen, ich aus 10 Meter, dass das so ein bisschen schwieriger für mich und einfacher für die wird. Denen war dann aber der Korb ein bisschen zu unspektakulär oder keine Ahnung was genau. Weiß ich nicht so zu 100%. Das war auf jeden Fall meine erste Challenge, die ich cool gefunden hätte. Die zweite wäre gewesen Geschwindigkeit, sprich, dass man so ein, wie bei manchen Turnieren auch, so ein Speedmesser hat. Ich habe einen Wurf, die haben 3 Würfe und müssen halt über die Geschwindigkeit, die ich mit einem Wurf mache, drüber hinauskommen. Und dann halt sowas, wie es jetzt letztendlich war, so Placement-Dinger. So dass man irgendwie aus ein bisschen weiterer Distanz, nicht aus 10 Metern, sondern die wegen mir aus 10 Metern und ich irgendwie aus 30 dann in eine gewisse Zone werfen muss. So, das waren so meine 3 Überlegungen. Die wurden dann auch bei RTL vorgeschlagen. Die wurden dann auch geprobt. Das Speed-Dingen wurde auch geprobt. Das haben sie relativ schnell abgelehnt, weil die Jungs, mit denen ich das geprobt habe, die haben dann aus 5 Metern in 2 Minuten, glaube ich, 13 Treffer gehabt und ich hatte in einer Minute, glaube ich, 36. Das war dann ein bisschen unfair, haben sie gesagt. Und ich weiß auch nicht so richtig genau. Ich bin nicht der Kopf von RTL. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich hätte es cool gefunden, wenn man wenigstens was mit dem Disc Golf Korb gemacht hätte. Man hätte da sicherlich auch andere Challenges machen können oder sonst was. Aber wenigstens, dass man so ein bisschen sieht, dass es halt das Ziel ist, so einen Korb zu treffen und nicht so eine Dartscheibe. Aber im Großen und Ganzen war es eine ganz geile Sache. Also eine erfahrungsmäßig war es mega cool. Du hast dich da, alle haben sich da um dich gekümmert. Du konntest rein theoretisch alles machen, was du machen wolltest. Da konntest dich frei bewegen. Hotel wurde bezahlt und all so ein Zeug. Das war schon echt eine ganz coole Sache. Aber halt ein bisschen blöd für mich, weil ich wurde da gnadenlos 2-0 abgeledert. Das war halt auch nicht so mega. aber ich glaube, für den Sport kann es, wie gesagt, nicht schaden.
Ja, und hast du eine Rückmeldung drauf bekommen? Also sind Leute darüber auf dich aufmerksam geworden? Gab es da irgendwas?
Ja, so ein paar über Instagram haben mir dann geschrieben und natürlich meine ganzen Freunde, Familie und ich glaube, relativ viele auch aus Deutschland haben einfach die Show geguckt und haben dann viele auch, ich glaube, ich habe es auch in der Facebook-Gruppe von Disc Golf Deutschland oder so weiter gesehen, wo dann auch so ein paar genau das gesagt haben, was ich gerade auch meinte, von wegen, ja, mega unfair und hätte man ja das und das machen können, wo ich mir dann so ein bisschen dachte, ja, klar, ich gebe euch vollkommen recht, aber ich war halt leider nicht in der Position, da irgendwie was zu entscheiden, weil ich bin ja schlecht zu dem Chef von RTL gehen und sagen, ey, mach mal das und das. Ich glaube, dann wäre das ein bisschen komisch gekommen. Aber ich kann auf jeden Fall die Leute verstehen, weil es ist natürlich ein bisschen schade. Deutschland oder Disc Golf war noch nicht so oft im Fernsehen. Domi war ja einmal mit dem Disc Golf im Fernsehen. Sowas hätte ich halt auch cool gefunden, irgendwie so einen kleinen Parcours draußen aufzubauen, weil die haben da teilweise Sachen draußen aufgebaut, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Meter so eine Himmelsleiter hochklettern mussten und so ein Feuerwehrparcours haben die da aufgebaut. Also die hätten schon die Möglichkeiten gehabt, aber ich glaube, dadurch, dass das halt erstmal so eine Backup-Sache war, haben die sich nicht so mega krass viele Gedanken darüber gemacht und haben dann halt einfach nur schnell reagiert und haben gesagt, ja, okay, machen wir das doch mal lieber so. Und deswegen, ja, ist ein bisschen blöd gelaufen, aber gut.
Kann man, glaube ich, nur unterstreichen, weil wenn es nach dir geht, dann, ne, du hättest da sehr gerne was ganz anderes gemacht, aber du hast halt keine Chance und deine einzige Möglichkeit wäre gewesen, okay, mache ich nicht, sucht euch jemand anderen. Hätte das mehr gebracht? Nein, weil dann hätten sie genau dasselbe halt mit jemand anderen gemacht, weil du kannst nicht vorgeben, was Sache ist. Und ich habe ja auch so ein bisschen Insights, was sowas anbelangt und kann da schon auch oder kann dich dazu 100% verstehen, weil es geht halt nicht drum, wie jetzt der Sender den Sport darstellt, sondern es geht nur drum, kriegen wir da ein cooles Spiel hin, was die Zuschauer mitreißt und treffen wir auch noch unser Budget und ist es auch vom Aufwand her vertretbar und so weiter. Also diese Fragen stehen auf der Produktionsseite im Vordergrund. Dass du natürlich an was anderes denkst, ist auch klar, aber da clashen halt einfach so zwei Vorstellungen und zwei Ziele total miteinander und leider ist dann der Konsens, dass man das zwar macht, aber vielleicht nicht so, wie man sich es eigentlich aus der sportlichen Sicht wünscht. Das ist natürlich super schade, aber ich glaube, an sich hast du da trotzdem unter diesen Umständen bestmöglich den ganzen Sport und Disc Golf Deutschland vertreten und das ist total cool und ich glaube, selbst für dich als Erfahrung ist es halt auch einfach mega, da mal bei so einer Produktion dabei zu sein. Das ist schon sehr interessant und richtig cool.
Ja.
Ja, cool. Und auch also die Bestätigung, wenn man mal so ein bisschen guckt, wer da sonst so dabei ist. Also da sind halt wirklich Weltmeister und Weltmeisterinnen in ihren Disziplinen, Welt- und Europameisterin in dies und das. Also da sind einfach wirklich genau diese Leute. Und ich finde, alleine da schon mal da gewesen zu sein, zu sagen so, hey, ich bin übrigens in dem, was ich mache, jetzt in deinem Fall 7-facher deutscher Meister, ich bin Vize-Weltmeister im Team und so, das ist ja auch schon mal nice, das ist auch einfach ein bisschen Awareness schafft, so hey, da passiert irgendwas mit Frisbee und ich kann mir schon vorstellen, dass selbst wenn das nicht die perfekte Repräsentation des grundsätzlichen Sportbars was super in dem einen Atemzug mit den ganzen anderen Leuten, die da waren, einfach auch genannt zu werden und sich auch zu zeigen. Und deswegen unterschreibe ich das voll, zu sagen, hey, besser so als gar nicht. Und auch da, irgendwen werden sie finden, der mit Frisbees auf eine LKW-Plane schmeißt. Und dann ist es schon lieber jemand, der irgendwie auch dann entsprechende Titel und sowas vorweisen kann.
Ja, das fand ich eigentlich auch.
Auf jeden Fall.
Voll.
Ich gucke gerade auch so ein bisschen so auf die Zeit, weil ich weiß nicht wie, aber so eine Stunde ist auf einmal schon vorbei. Das ging ein bisschen schnell.
Zack.
Mir brennt aber noch eine Frage unter den Fingernägeln, auch wenn sie jetzt thematisch gar nicht so wirklich ans Ende passt, weil das eigentlich ein guter Einstieg gewesen wäre. Aber Timo, du hast es vorhin einmal kurz angesprochen, neuer Sponsor. Wie bist du eigentlich in das neue Jahr gestartet mit einem komplett neuen Bag? Wie hat sich das so angefühlt? War da auch dieses Gefühl von, boah, endlich mal was Neues? Ich meine, ich weiß, du hast da einige Scheiben schon auch im letzten Jahr ein bisschen gespielt oder angespielt. Aber was hat das so ein bisschen mit dir und mit dem Spiel gemacht?
Ja, genau, du sagtest es schon. Also Latitude war ja auch schon ein wenig länger im Gespräch. Also ich glaube, letztes Jahr haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich bin letztes Jahr erst mit der Ausbildung fertig geworden und deswegen habe ich denen gesagt, ey, ich würde gerne erst mal eine Ausbildung fertig machen und dann können wir gerne darüber sprechen. Und ja, es war am Anfang erstmal so ein komisches Gefühl, weil klar, ich war vorher oder bin immer noch bei CrossLab, das darf man nicht vergessen, weil ich einfach ganz klar gesagt habe, Andel ist auch jemand, der ganz klar meine Karriere geprägt hat. Der hat mir damals relativ früh schon ein Angebot gemacht und ich durfte alles spielen, hatte mega viel den Luxus und habe mich oder fühle mich immer noch mega wohl da und auch als ich dann mit ihm gesprochen habe und gesagt habe, ey, da ist Latitude, die wollen ganz gerne was mit mir machen, hat er nicht ihm gesagt, blöd oder sonst was, hat sofort gesagt, ja, freue ich mich für dich kann es ja nur zum Vorteil sein, also hat mir da auch nicht irgendwie Steine in den Weg gelegt oder sonst was, aber da war natürlich auch ganz klar, was ich so Latitude gesagt habe, ja, ich würde gerne bei euch sein, aber für mich ist Andel trotzdem noch Teil von meinem Sponsor und ich würde ganz gerne einfach bei denen sein, aber ich hatte, wie gesagt, dadurch, dass ich wusste, dass es wahrscheinlich zu Latitude geht, hatte ich in dem letzten Jahr auch schon so ein bisschen die Möglichkeit, mich auf die Scheiben einzuspielen. Und so, wie du schon sagtest, konnte ich dann halt immer mal wieder so die ein oder andere Dismania bzw. Innova-Scheibe dann rauspacken und dann einen guten Ersatz finden. Aber es ist natürlich mal was ganz anderes, ob man jetzt, ich will jetzt CrossLab nicht kleinreden, aber es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt Latitude auf dem Rücken hat, als wenn man CrossLab auf dem Rücken hat. Weil bei Latitude sind natürlich ganz, ganz andere Namen auch in dem Team und du willst natürlich dann auch, klar, du bist gerade neu und ich bin relativ spät zu dem Team dazugestoßen, sprich das Team war eigentlich schon mehr oder weniger voll, es war nur ein, wie haben sie es genannt, so ein Spezialplatz oder so für alle Fälle noch frei, den ich dann gekriegt habe, weil die Gespräche ein bisschen länger mit mir gedauert haben. Und ich habe es ja auch schon am Anfang mal gesagt, wir haben jetzt erstmal so darüber gesprochen, dass ich erstmal in ein relativ niedriges Team komme, um einfach nicht zu viel auf einmal zu verlangen von denen auch, um was, wo ich dann letztendlich vielleicht nicht meine Leistung abliefern kann. Und vielleicht kann es ja auch sein, dass ich mich nicht wohlfühle oder sonst was. Bis jetzt kann ich sagen, dass ich super zufrieden bin und mich sehr, sehr wohlfühle bei denen. Aber ja, natürlich ist es was anderes so. Man darf nur noch die Scheiben spielen. Man muss jetzt auch, ich habe vorher auch nie so richtig Beiträge gepostet über irgendwelche Turniere. Das kommt halt jetzt auch dazu. Man muss irgendwie gucken, dass man gute Bilder macht, gute Videos macht und man will natürlich dann auch abliefern. Weil ich glaube, ich hatte letztes Jahr, so was Turniere anbetrifft, eine sehr, sehr gute Quote. Ich glaube, ich habe so fast alles gewonnen, wo ich irgendwie war. Ob es jetzt Deutsche Meisterschaft, außer natürlich Europameisterschaft, aber ich habe irgendwie im Kopf, glaube ich, 21 Turniere gewonnen von 26 oder so weiter. Das war schon eine ganz gute Quote. Solide. Und das haben die natürlich auch gesehen. Und ja. Deswegen wollte ich jetzt natürlich am Anfang jetzt nicht direkt, mein erstes Turnier war Oldenburg hier oben, eigentlich für mich auch mit Heimparcours, aber da wollte ich natürlich auch dann abliefern und das ist ganz gut geklappt und Beckum, erste Runde, vielleicht habt ihr von gehört, meine erste 11-0 oder 1100, meine Güte, gespielt und das war natürlich dann auch nochmal eine ganz coole Sache, so den Jungs dann auch zu zeigen, okay, ich komme auch mit euren Scheiben klar, es ist vielleicht nicht jetzt irgendwie ein Fehlgriff oder so weiter gewesen, mich als Sponsor zu nehmen, aber das hat auch mir ein bisschen Druck gemacht, tatsächlich, muss ich sagen.
Ah, ich glaube, den hast du ganz gut gemeistert, wenn man da den Saisonstart so ein bisschen sieht und ganz ehrlich, also du hast dich vorhin nicht wirklich zufrieden gezeigt mit deinem 15. Platz in Belgien, um jetzt nochmal den Kreis zum Anfang zu schließen, aber ich glaube, das passt schon, also das ist jetzt nicht irgendwie ein verfehlter Saisonstart oder so. Ja, vielleicht hast du dir ein bisschen mehr ausgerechnet davor und vielleicht hast du so ein bisschen Richtung Top 10 geschielt oder so. Aber ganz ehrlich, das passt schon. Ist schon ordentlich. Und du hast es ja selbst gesagt, es gab noch ganz andere Namen, die man deutlich weiter vorne erwartet hätte. Und die hast du auch noch mal weit hinter dir gelassen. Daher, das ist so schon in Ordnung. Darfst du dir schon vertrauen.
Danke.
Aber auch ganz spannend, dass du sagst, naja, eigentlich bist du, wie soll ich sagen, mit den Scheiben gut ins Jahr gekommen, weil du einfach schon letztes Jahr angefangen hast, sie zu spielen. Und klar, genau. Das ergibt so natürlich einfach auch voll Sinn, dass du auch da den Winter über dich schon komplett vorbereiten konntest. Ich meine, bei den ganz, ganz Großen, da wird das, glaube ich, nicht anders sein. Also ein Simon wird auch nicht am 1. Januar damals zum ersten Mal eine MVP-Scheibe in der Hand gehabt haben. Und bei dir war es ja dann noch extremer und das hilft, glaube ich, schon sehr, sehr viel, aber zeitgleich nimmt es einfach auch ein Stück weit den Druck, weil du doch die Scheiben schon mehr kennst und lässt dich ein bisschen sicherer aufspielen auf den Turnieren, das ist gut.
Und gerade wenn du vorher Mixed Bag gespielt hast, ist es eigentlich nur clever, es so zu machen und sich schon mal vorzubereiten und echt ein cleverer Move, da schon so weit vorauszudenken und auch so das größere Ziel im Blick zu haben, so dass es zum Herstellersponsoring geht, vor allem als Basis. Und einfach, ja, gut gemacht, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob es allen bewusst ist überhaupt, auch Latitude hat ja zu diesem Jahr auch die gesamte Teamstruktur komplett umgestellt. Also wie das Sponsoring funktioniert und wie, was man machen muss, was du gerade ja auch gesagt hast für dieses Sponsoring. Da wurden überall ein bisschen die Schrauben nachgezogen. Deswegen, ich glaube, du hast es sehr gut gemacht und auch gut gemacht, dir Zeit zu lassen und auch einen Schritt vielleicht sogar nochmal innerhalb des Herstellersponsors ein bisschen zurückzugehen und sagen, so, hey, dann halt das kleinere Team, kein Problem und wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, bevor der Druck höher wird oder was auch immer. Deswegen, ja, mega cool. Ich habe da noch eine Anschlussfrage. Was ist deine Lieblingsscheibe aktuell von Latitude und was findest du ist total underrated?
Gute Frage. Ich glaube tatsächlich so, also wenn wir jetzt mal in diesen Weitwurfbereich gehen, sprich Driver ist mittlerweile Latitude, also die Rive. Also ich finde, ich habe halt viel so Boss und PD2 und Destroyer, Halo Destroyer so gespielt. Die haben mittlerweile natürlich auch unterschiedliche Plastiksorten, sage ich jetzt mal, rausgebracht. Manche sind stabiler, manche nicht so stabil. Ich glaube, ich habe mittlerweile 3 verschiedene in der Tasche, alle von Silverlet, aber fliegen alle anders, haben auch alle einen anderen Aufdruck, aber fliegen irgendwie alle anders. Und das sind so die Dinger, die ja so für mich auch so für diese ganz langen Distanzen einfach ja perfekt sind. Dann so Annäherungssachen, Trust, Fuse, so, also ich spiele eigentlich ja immer relativ gerne ja, Sidearm, aber so auch so für lange Annies und so weiter finde ich, wo du sagtest, underrated, meine Sache ganz klar Fuse, weil ich sehe ganz, ganz oft Leute, die eine, oder nicht oft, die eine Fuse spielen. Ich bin auch so jetzt, als ich in Belgien war, bei den ganzen Latitude Jungs und so, die spielen alle Compass und Trust und ja. Claymore oder was auch immer, aber irgendwie alle keine Fuse und ich habe halt die von Johnny McRae in so einem Spezialrun oder in so einem speziellen Plastik und die ist irgendwie, weiß ich nicht, kann die volles Programm hochballern und die gleitet halt einfach wie die Sau nach rechts. So, das ist so eine Scheibe, die ich sehr, sehr gerne spiele und auch wirklich finde, dass die viel zu wenig Leute spielen. Putter ist meine Favorite im Moment nicht von Latitude, sondern von Westside, aber die gehören ja alle zusammen so, ist die Harp, die spiele ich ja auch schon Ewigkeiten und die neue Hope, die jetzt rausgekommen ist in diesem ganz neuen Plastik, die ist auch so für gerade Würfe und so weiter perfekt. So, das sind so die Dinger, die ich im Moment sehr gerne spiele, aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass so ein bisschen klar mir so meine Halo Destroyer oder meine Boss und so weiter natürlich auch fehlt. Und da hatte ich dann immer so ein bisschen Angst vor, dass ich da vielleicht keinen richtigen Ersatz für finde und das dann so mein Spiel so ein bisschen einschränkt. Aber da habe ich dann dadurch, dass Latitude halt einfach auch Dynamic und Westside dabei hat, auch relativ viel Auswahl und deswegen konnte ich da auch relativ schnell einen ganz guten Ersatz eigentlich für finden.
Voll gut.
Das hört sich doch ziemlich solide an und was ich so off Mike von Bene ab und zu gehört habe, Bene geht auf die neuen Latitude Scheiben auch ziemlich ab. Scheint gut zu sein.
Auf jeden. Ja. Das ist dann aber was für die nächste Folge. Aber ich finde es trotzdem richtig. Also gerade wenn man so Backswitches macht, eigentlich, ich glaube bei den meisten, die auch zu einem kompletten Hersteller wechseln, da ist irgendwas im Bag, was so ein bisschen untypisch ist, weil man ja völlig unvoreingenommen rangeht und einfach Sachen sucht, die für das eigene Spiel passen. Das finde ich immer mega interessant und auch so, also eine Rive ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, dass sie mit im Lineup ist. Es ist einfach eine gute Scheibe. Deswegen, ja, voll gut. Danke, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast. Genau. Domi, ich habe es gesehen, du hast schon wieder auf die Uhr geschaut. Ich gebe es dir
ab. Das kannst du so nicht sagen. Ich habe einfach nur auf den Bildschirm geguckt, aber ja, auf dem Bildschirm ist auch eine Uhr. Ich will eigentlich nicht abbrechen, aber wer weiß, Vielleicht verspricht uns der Timo oder gibt er uns zumindest die Aussicht, dass wir uns dieses Jahr hier nochmal hören, weil es für mich zumindest ein sehr, sehr interessantes Gespräch war und ein sehr cooles Gespräch. Und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal die Möglichkeit haben. Aber jetzt geht's erstmal in die Bahn 19. Timo, du wirst es wahrscheinlich wissen, Bahn 19, erzähl uns doch mal, was steht denn diese Woche noch so an bei dir und was gibt's vielleicht, was du noch nicht erzählt hast heute und aber noch unbedingt loswerden musst.
Ja, diese Woche, ja, arbeiten, ne? Aber ich bin tatsächlich jetzt schon Sonntag wieder auf dem Turnier in Bostedt, also ein relativ kleines C-Turnier, da fahre ich mit ein paar Jungs vom Verein, mit Silas und so weiter, fahre ich dann dorthin, so als kleine ein Erholungsturnier, kann ich mal so nennen.
Shakeout. Ja.
Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin im Moment so am Strand sehr, sehr viel am Arbeiten. Sprich, hoffe ich, dass natürlich das Wetter gut ist und dann trainieren, vorbereiten. Australien kommt jetzt bei Team WM, liegt an. Da will ich tatsächlich viel, viel erreichen. Muss ich tatsächlich sagen, mehr als 2019 damals, Domi. Ich würde dann ganz gerne doch die Finnen im Finale dann gerne schlagen. Und dann halt einfach, wie gesagt, Turniere, DM vorbereiten und dann halt einfach gucken, dass man gesund bleibt, die Knochen heile bleiben. Und ja, genau, das ist so der Plan für die nächste Zeit.
Guter Plan, sehr guter Plan. Gibt es ansonsten noch irgendwas, was du loswerden musst? Wenn nicht, du musst nichts sagen. Es ist alles gut. Kannst du noch Mama, Papa grüßen, Freunde grüßen, Verein grüßen?
Ja, ich grüße alle, so die mich kennen, sehr gerne. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als ich mit Bene drüber gesprochen habe, weil Paartherapie habe ich tatsächlich auch so auf langen Autofahrten und so weiter auch oft gehört und halte relativ viel von dem Podcast. Also kleinen Lob auch von mir. Ich finde das echt gut, was ihr hier macht und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich mehr oder weniger oder doch eingeladen wurde und einfach mal auch Teil von dieser großen Folge sein kann. Und du sagtest, wie gesagt, sehr gerne bin ich nochmal bereit oder gerne können wir nochmal quatschen, wenn ihr da irgendwie gute Ideen habt oder einfach, wenn vielleicht irgendwie was Cooles ansteht bei mir, können wir gerne dann nochmal eine Folge irgendwie aufnehmen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich kann euch nur sagen, ihr macht das gut, könnt ihr sehr gerne weiter so machen. Ich glaube, ganz Deutschland hört Paartherapie und findet das, glaube ich, auch alle echt ganz gut.
Ja. Sehr schön. Ganz Deutschland würde ich bezweifeln, aber zumindest Disc Golf Deutschland bestimmt natürlich. Ja, und das meinte ich. Meine Einladung, Timo, die muss ich nochmal ein Stück weit revidieren und korrigieren und würde sagen, du darfst, also wie gesagt, sehr, sehr gerne nochmal kommen, aber dann auch nur, wenn du Knossi noch mitbringst. Ja. Vielleicht hast du seine Handynummer abgestaubt und kannst eine Live-Twitch-Schalte machen.
Dann können wir ja doch ganz Deutschland erreichen. Das ist doch top.
Richtig.
Also ich kann mal einfach mal so sagen, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gute Kontakte knüpfen können durch RTL und ich kann ja mal gucken, was da so geht.
So. Sehr schön. Das nehmen wir.
So sieht es nämlich aus. Sehr gut. Ja, Bene, bevor ich dir das Wort lasse, bei mir gibt es nicht super viel zu berichten für diese Woche. Ich habe langes Wochenende, Feiertag steht an. Das ist alles gut und ansonsten will ich gar nicht viel sagen, außer vielen, vielen Dank, Timo. Es war richtig cool und ich aus meiner Sicht muss schon auch sagen, es ist immer eine Freude, mit dir zu spielen und sich da ein bisschen was abzugucken und schon auch erstaunlich, was du da so die letzten Jahre angestellt hast. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Monate und dann auch auf die nächsten Jahre, das noch weiterhin zu beobachten. Ja, und wer weiß, vielleicht irgendwann können wir auch mal wieder ein Turnier zusammenspielen in so einer Leadcard oder sonst wo. Es kommt dann aber eher auf mich drauf an, aber irgendwann mal. Bene, ja, wie schaut es bei dir aus? Vielleicht.
Ja, gut. ja, ich will da eigentlich, ich will gar nicht so viel reden. Ich will eigentlich sagen, danke Timo, es war lange Zeit, dass du hier mit reinkommst. Ich finde, wir haben, obwohl es vielleicht nicht so wirkt, aber wir haben einen richtig guten Zeitpunkt erwischt, um mit dir hier zu sprechen, weil ich finde, man kriegt jetzt gerade noch mal voll das gute Bild von einfach dem Timo Hartmann, was er gerade macht und gar nicht so sehr auf Ja, du bist gerade deutscher Meister geworden oder Europameister, was auch immer. Wir haben gar keinen krassen Aufhänger gehabt, sondern wir wollten eigentlich gerne vor allem mit dir mal quatschen. Und ich finde, das ist heute mehr gut rausgekommen. Und unser Aufhänger war ja, also meiner und deiner, als wir gesprochen haben, war ja eigentlich vor allem so, hey, diese TV-Geschichte, das gibt's nicht so oft, das wäre ein guter Aufhänger, das jetzt endlich mal zu machen. Und Domi und ich haben es schon ewig mal gesagt, dass wir mal mit dir reden müssen. Deswegen finde ich es mega cool, dass wir heute da eigentlich so ganz casual und mir tut's leid, dass du nur 15. in Belgien geworden bist, aber ich finde es voll gut, dass wir jetzt nicht über einen Sieg gesprochen haben oder so, sondern dass einfach wir dich so ganz echt einfach mal mitbekommen haben. Und ich finde, ich würde gerne noch eine Sache sagen. Ich bin voll gespannt, was deine Pläne, die für mich total Sinn ergeben, wie du es geplant hast, so aufgehen. Und wünsche dir einfach krass viel Erfolg. Wir brauchen jemanden wie dich, der Deutschland auf jeden Fall nach außen vertritt und im besten Fall, und das ist eigentlich noch so meine Hoffnung, auch den Rest so ein bisschen mitzieht, auch rauszugehen, in Europa ein bisschen zu spielen und die Qualität und die Möglichkeiten, die wir als deutsche Spieler und Spielerinnen haben, schon auch zu nutzen, weil du bist auf jeden Fall da gerade voll der Vorreiter. Deswegen hoffe ich, dass das ein bisschen zieht. Und auf der anderen Seite bin ich sicher, wir treffen uns nochmal. Ich finde, du hast eine sehr gute Überleitung zu Australien gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die meisten, die hier zuhören, überhaupt wissen, was es bedeutet. Wir lassen den Cliffhanger jetzt hier genauso stehen. Und wenn dann das Australien-Abenteuer rum ist, dann treffen wir uns hier. Mal gucken, vielleicht noch mit ein paar mehr Menschen, die da auch dabei waren, und besprechen das mal. Und dann gucken wir einfach mal, wie es so im nächsten Jahr ausschaut. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Es war mega nice. Es hat mir krass Spaß gemacht. Und ich wünsche dir mega viel Erfolg dieses Jahr und weiterhin auf jeden Fall.
Ja, danke schön.
Voll gerne. In diesem Sinne, macht es gut. Schönen Abend noch.
Bis bald.
Jo, ciao.